Herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist. Eine neue Folge Das neue Wir, dein Beziehungspodcast. Eigentlich mit Tanja und Chris, aber heute nur mit mir. Eine Single-Folge zu einem Thema, was mir sehr wichtig ist, dem Vatersein. Ich glaube, das ist eine der intensivsten Reisen, die ich in diesem Leben bis jetzt unternommen habe, in diesen 41 Jahren, die ich alt bin. Neben der Reise des Partner-Ehemanns sein. Meine Frau und ich haben 4 gemeinsame Kinder, 4 Söhne, falls du uns nicht kennst, zu den Rahmenbedingungen. Unser Ältester ist uns 12, unser Jüngster ist 4. Und ich möchte heute mit dir in dieser Folge einfach mal darüber sprechen, was ich in diesen vergangenen 13 Jahren Vatersein gelernt habe. Und als Vorbereitung für die Folge habe ich so ein bisschen aufgeschrieben, was sind vielleicht meine wichtigsten Erkenntnisse? Und ich habe angefangen, die letzten Tage, und immer wenn ich mit meinen Söhnen Zeit verbracht habe, sind mir neue Dinge aufgefallen, die mir eigentlich wichtig sind. Und das Skript umfasst jetzt viele Punkte. Und ich lasse mich jetzt aber mal mit dir treiben und folge da meiner Intuition, was das Wichtigste ist. Das Wichtigste vielleicht für mich, ich bin wahnsinnig gern Papa. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich mal 4 Kinder habe. Und das war nicht der Plan. Ich weiß noch, als Tanja schwanger war mit dem ersten, wir waren 1,5 Jahre zusammen. Sie hat den Schwangerschaftstest gemacht und wir saßen in der Küche und haben gedacht, oh Gott, was heißt das? Wir waren die ersten im Freundeskreis, die Kinder bekommen haben. Das heißt, wir hatten nicht unbedingt ein Role Model, wie wir uns das vorstellen. Und auch wenn wir heute Klienten sozusagen empfehlen, macht euch Gedanken, wie ihr euch aufteilen wollt, welches Kontenmodell, welcher Ausgleich, Erwerb, Care, Aufteilung und so weiter, unbewusste Bedürfnisse, Muster, all das haben wir nicht gemacht. Sondern was wir gemacht haben, ist uns Hals über Kopf ins kalte Wasser gestürzt und einfach systematisch alle Konflikte, die auftauchen, da geklärt. Und heute soll es aber ja weniger um das Thema Beziehung als um das Thema Kinder gehen. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich gedacht, ich kann gar keine Kinder kriegen. Das heißt, es war auch mal Teil meiner Lebensplanung, sich auf dieses Szenario anzulassen. Und ich habe aber immer wahnsinnig gern Zeit mit Kindern verbracht. Ich habe auch im Kinderhospiz damals in der Pflege meinen Zivildienst gemacht und habe da schon gemerkt, dass ich einfach wahnsinnig gut mit Kindern kann. Und deshalb, als Tanja damals auch gesagt hat, sie möchte ihr Business weitermachen, sie möchte natürlich, dass wir das 50-50 aufteilen, war es für mich auch, es war zwar ein Konflikt, weil es nicht vereinbar war mit der Karriere im Konzern, die ich damals gemacht habe, aber ich habe gemerkt, nach der Geburt unseres ersten Kindes, ich will nicht der Vater sein, der in die Arbeit geht, wenn sein Kind noch schläft und zurückkommt, wenn es schon wieder schläft. Und ich wollte ein präsenter Vater sein. Und ich habe ja meine Festanstellung mit der Schwangerschaft unseres zweiten Kindes gekündigt, um einfach mehr Papa zu sein und war dann viele Jahre tatsächlich hauptberuflich Papa. Das heißt, Tanja hat, als ich dann meine Konzernanstellung gekündigt habe, und das ist vielleicht schon einer der wichtigsten Learnings auch als Vater, ich habe meine Konzernanstellung gekündigt, bin in Tanjas Unternehmen eingestiegen, beziehungsweise sie hat hauptverantwortlich gearbeitet und ich habe weniger Geld verdient als Tanja. Das heißt, es war so eine Entscheidung, präsenter Vater zu sein versus Sicherheit, Status, Einkommen, Anerkennung im Beruf. Und das war eine harte Zeit, weil es mich komplett aus meiner Komfortzone geholt hat und gleichzeitig aber auch eine wahnsinnig bereichernde Zeit. Das heißt, das ist das, was ich dir als erstes Learning mitgeben möchte. Auch wenn es erfordert, präsenter Vater zu sein, temporär auf Einkommen, auf finanzielle Sicherheit, auf Anerkennung im Außen zu verzichten, dann würde ich das machen. Und weil ich daran glaube, dass das die Basis ist für alles, was in Zukunft folgt. Das heißt, diese ersten Jahre sind so wichtig, glaube ich, um mit deinem Kind zu connecten. Und ich glaube, da wirst du dein Leben lang von zehren oder verzehren, ist vielleicht das falsche Wort, zum so negativ behaftet, ne, von profitieren. Und ich hatte letztens eine Klientin, die hat zu mir gesagt, dass ihr Partner gesagt hat, Naja, in den ersten Jahren, wenn es so ein Baby ist, da kann man ja nichts mit anfangen und er wird sich dann mehr als Vater engagieren, wenn das Kind älter ist. Und ich fand das so eine unfassbar traurige Aussage, weil aus verschiedenerlei Hinsicht, weil ich selbst, wir waren jetzt auf einer Geburtstagsparty von Freunden und die haben ein Baby, das ist jetzt 4 Monate und sind dann rumgeräumt und die Mama hat sich mit Tanja, mit meiner Frau, unterhalten. Dann habe ich dieses Baby abgenommen und bin irgendwie eine halbe Stunde mit dem durch die Gegend spaziert und habe so gesagt, wow, diese Zeit, als man diese kleinen Babys so umschnallt in der Trage und am Körper trägt und mit denen die Welt zeigt und denen Monologe vorträgt über die Welt, über was man fühlt, wer man ist, was man denkt. Das ist so eine besondere Zeit und nicht nur führt das zu so einem intensiven Bonding, sondern sie führt dich auch als Vater in eine neue emotionale Welt. Es gibt tatsächlich Studien, die zeigen auch, wie sehr wir Männer unser Hormonhaushalt verändern können mit dem, was wir tun. Das heißt, je mehr Care-Arbeit wir leisten, umso niedriger ist unser Testosteronhaushalt, umso mehr Oxytocin oder so mehr emotionale Präsenz haben wir. Und jetzt höre ich schon so den einen oder anderen, so, ja, aber weniger Testosteron ist ja schlecht. Ich würde da weniger in schlecht und gut rechnen, sondern in wozu. Also wozu ist es förderlich, weniger oder mehr Testosteron zu haben? Und ich glaube, dass es für ein erfülltes Leben total wichtig ist, in Balance zu sein. Und dass dieser Schritt, mehr Care-Arbeit zu machen, sprich weniger Testosteron zu haben, dadurch aber gefühlt, das Wort trifft schon, also emotionaler, zugänglicher zu werden. So, ich meine, du kennst mich jetzt nicht im Vergleich zu dem, wer ich war vor 12 Jahren oder vor 13 Jahren. Aber ich kann dir einfach an der Stelle nur sagen, dass ich glaube, dass meine Kinder ein elementarer Bestandteil sind davon, dass ich heute einfach glücklich bin, dass ich mich fühle, dass ich weiß, wer ich bin, dass ich mit meiner Frau Intimität leben kann, dass ich wieder weinen, lachen, ausschwingen kann. Also zur Emotionalität gehört ja nicht nur dazu, man kann weinen oder man kann Trauer ausleben oder Ängste wahrnehmen, sondern es gehört ja Lebendigkeit dazu. Und ich glaube, dass meine Kinder, wenn man sich auch als Vater einfach darauf einlässt, sich selber einen Gefallen tut, weil man an Lebendigkeit total dazu gewinnt. Und diese Lebendigkeit, die einem auch beruflich wieder dient. Nicht, dass das der Zweck sein sollte, aus beruflichen Gründen mehr Zeit mit Kindern zu verbringen, aber indirekt hat das zur Folge. Insofern, Learning 1, investiere in deine Beziehung zu deinen Kindern. Und wenn das heißt, auf finanzielle Sicherheit, auf Status, Einkommen, sonst was, auf Karriere zu verzichten, do it. Es wird sich über die Jahre um ein Vielfaches zurück auszahlen. Vielleicht in einer anderen Währung, aber vielleicht auch in der gleichen Währung. Okay. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist, ich glaube, das sage ich oft auch im Gespräch mit Freunden, ich glaube, dass ich mit jedem der 4 Kinder ein besserer Vater geworden bin, weil man so viel lernt. Und ich glaube, ein Thema, eine Challenge, wo ich am meisten mit zu kämpfen hätte, war, meine Gefühle zu regulieren, insbesondere das Gefühl von Wut. Und Wut nicht als konstruktives Gefühl, im Sinne von, also Wut ist ja ein ganz wichtiges Gefühl, wenn wir für uns einstehen, wenn wir das wollen, wenn wir für etwas kämpfen wollen. Ich meine Wut in einem dysfunktionalen Sinn als Ausdruck von alten Vorwürfen an meine Eltern, an mein Leben, an mich. Und da habe ich mir lange Zeit den Vorwurf gemacht, dass diese Wut auch meine Kinder abbekommen haben. Insbesondere mein ältester Sohn, weil ich ja gerade gesagt habe, ne, mit jedem Kind geht diese Heilungsreise weiter. Man entdeckt, Kinder sind Spiegel des eigenen Seins. Man erkennt sich in diesen Kindern so sehr wieder. Das heißt nicht unbedingt, dass die Kinder so sind wie ich. Ja, das lerne ich auch über die Jahre, dass die sehr, sehr anders sind als ich. Auch wenn man glaubt, die haben viel von einem, sind die doch ziemlich anders. Sondern was ich meine, ist, man erkennt sich in denen. Was weniger mit denen als mit einem selber zu tun hat. Und man erkennt natürlich auch die eigenen Enttäuschungen über das eigene Leben und was noch unvollständig ist und hat dadurch die Möglichkeit, sich dem zu widmen, es zu prozessieren, zu verarbeiten, darüber mit anderen zu sprechen, Coaching in Anspruch zu nehmen, wenn erforderlich, oder Therapie. Und es gab einen Moment, vielleicht war unser ältester Sohn da 7 Und da saß, war eine ganz alltägliche Szene, wuseliges Treiben bei uns in der Küche, wir haben so eine Wohnküche und ich saß mit ihm auf dem Sofa. Und irgendwie hat das Gespräch dazu geführt, dass ich zu ihm gesagt habe, es tut mir leid, dass du manchmal einfach Wut und Kritik von mir abbekommst, mit der du überhaupt nichts zu tun hast, sondern die einfach aus mir heraus entsteht. Und mir ist es so wichtig, dir zu sagen, dass das nichts mit dir zu tun hat und dass mir das unendlich leid tut, dass du manchmal Wut abbekommst, die ich eigentlich an mich habe oder die ich eigentlich an meinen Papa oder an meine Mama habe. Und mir kamen dann die Tränen, ich habe angefangen zu weinen, als ich ihm das gesagt habe, und ihm kamen die Tränen, als wäre ich auch schon wieder gerührt, wenn ich drüber spreche, ihm kamen die Tränen, wir haben dann uns umarmt und ich habe ihm dann versucht einfach mitzuteilen, dass ich auch Verletzungen in mir trage, die er dann abbekommt. Also hurt people, verletzte Menschen, verletzen Menschen. Und natürlich habe ich immer mein Bestes gegeben. Ich habe von Anfang an mit Tanja auch Coaching in Anspruch genommen, aber wir können uns ja nicht daran, wir können quasi beste Version dessen sein, wer wir als Eltern sein können. Insbesondere die Eltern, die sich fragen, ob sie gute Eltern sind, tun das sowieso. Aber wir können ja nie verhindern, dass wir auch begrenzende Muster, Emotionen auf unsere Kinder übertragen. Und da fällt mir einfach auf, dass jetzt, wo ich 4 Kinder habe, dass jedes Kind weniger Projektionsfläche meiner alten Glaubenssätze, Muster und Emotionen war. Und das, natürlich ist das wahrscheinlich grundsätzlich so, dass der Dritt- und Viertgeborene immer freier groß werden, weniger Grenzen haben, weil man als Eltern gar nicht mehr so viel Fokus auf die einzelnen Kinder legen kann. Und trotzdem, in meiner Interpretation, ist es schon so, dadurch, dass die weniger Projektion abbekommen haben, sind die besonders frei, angstfrei, verspielt, risikobereit. Muss nicht stimmen. Aber das heißt, das ist mein zweites Learning, dass allein meinen Kindern zuliebe es schon so wichtig ist, sich den eigenen Mustern zu stellen, um sie eben minimal an die Kinder weiterzugeben oder zumindest den Kindern erklären zu können, wieso man manchmal irrational handelt. Und das macht einen Riesenunterschied. Natürlich, man hat immer diese Vorbildfunktion und Kinder werden einem folgen, auch in begrenzenden Mustern. Aber ich glaube, dass Kinder das schon sehr, sehr früh verstehen. Also unser ältester Sohn, weiß nicht, wann habe ich angefangen, mit ihm dazu zu sprechen, mit 6 vielleicht, ihm zu erklären, wie meine Eltern auch meine Muster geprägt haben, wie ich auch traurige Sachen erlebt habe, die mich manchmal auf eine Art und Weise handeln lassen, die ich nicht gut finde. Und das Einzige, was ich dann tun kann, ist zu sagen, es tut mir leid und mich auch zu erklären, also bei meinem Sohn Verständnis zu schaffen. Das macht es vielleicht nicht immer wieder gut, sondern aber zumindest schafft es eine Öffnung dazu, dass mein Sohn versteht, es hat nicht nur mit ihm zu tun oder es hat nicht mit ihm zu tun, weil Kinder suchen immer ja sich selbst als Ursache des Verhaltens der Eltern, auch um wieder Kontrolle über die Situation zu bekommen, ziehen also negative Schlussfolgerungen über sich selbst. Und das wäre schön, wenn man das frühestmöglich vermeiden kann. Und ganz vermeiden kann man es nie. Und ich glaube auch, dass es gar nicht wünschenswert ist, Kindern keine Widerstände mitzugeben. Widerstände im Sinne von, Widerstände ist vielleicht das falsche Wort, aber Herausforderungen. Ja? Also ich selbst bin den Weg auch gegangen und du wahrscheinlich auch. Wir haben alle Dinge geschlussfolgert, erlebt, die Enttäuschung waren. Und den Prozess, sie zu überkommen, zu heilen, zu integrieren, hat ja auch ganz viel mit innerer Stärke zu tun, mit Resilienz, mit Lebenserfahrung. Das heißt, ich glaube, wir können es halt Eltern sowieso nie vermeiden, zu projizieren und weiterzugeben, transgenerational Dinge weiterzugeben. Aber wir können Verständnis erreichen. Wir können es erreichen, dass, wenn unsere Kinder vielleicht irgendwann mal zu uns kommen, zu sagen, Papa, ich habe einen Vorwurf an dich, dem zuzuhören und zu sagen, ja, das verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Ohne sich rechtfertigen im ersten Schritt, sondern es einfach mal stehen zu lassen. Das ist das, was ich mir für mich wünsche, wenn mein Sohn irgendwann mal kommt, sagt er, du hast einen Vorwurf an mich, dass ich das einfach halten kann. Und vor allem, ich glaube, das Wichtigste, ihn nicht ins Unrecht zu setzen mit dem, was er da gefühlt hat. Okay, das ist also mein zweites Learning, auf das ich auch eigentlich stolz bin, dass ich mit jedem Kind ein besserer Papa geworden bin und jede Möglichkeit, so wie wir auch immer sagen, ne, Beziehungskonflikte nutzen, um zu heilen, auch Konfliktsituation mit Kindern zu nutzen und als Anlass zu nehmen, um zu heilen. Und da bin ich stolz drauf, dass ich das gemacht habe und damit meinen Kindern auch wiederum ja ein Vorbild bin, zu sagen, keiner ist perfekt, jeder macht Fehler in Anführungsstrichen, es gibt lebenslanges Lernen. Das ist das, was das Leben ausmacht. Und an der Stelle vielleicht wirklich auch der Hinweis, wenn du merkst, dass es Muster gibt, die dich begrenzen, egal ob emotional oder gedanklich, wenn es Verhaltensweisen gibt, die dich an dir selber nerven, die du gerne ändern möchtest, dass es eine Wut gibt, wo du weißt, die ist eigentlich nicht angemessen, du möchtest was ändern. Und wirklich die Empfehlung, komm gerne in unser Retreat im April. Das sind 3,5 Tage, in denen du wirklich eine Transformationsreise erleben wirst. Das heißt, das, was sonst vielleicht Monate dauert, erleben wir da an 3,5 Tagen. Wir haben auf Basis von Retreats, die wir veranstaltet haben, wo wir selber als Teilnehmer waren, auf Basis von allen hunderten Coaching-Gesprächen, die wir gemacht haben, haben wir eine 3,5-tägige Reise gestaltet, die dich durch verschiedene Emotionen, durch verschiedene Gedankenmuster, durch verschiedene Kapitel deiner Vergangenheit führt, um dir ein neues Selbst zu ermöglichen, um dich wieder frei werden zu lassen, um dich in einer höheren Frequenz von Liebe zu bringen. Das heißt, am Ende dieser 3,5 Tage wirst du sehr wichtige Erkenntnisse, sehr wichtige Erfahrungen und Erlebnisse gemacht haben, sodass es dir nachhaltig, das ist das zumindest, was unsere Teilnehmer sagen, nachhaltig möglich ist, dich neu zu erleben. Oder vielleicht noch eine Ergänzung. Ich merke, da irgendwie fehlt noch was. Ich habe das Thema Wut angesprochen. Ich glaube, Wut oder eine Klarheit, auch gerade als Vater, weil ich lebe das mehr als Tanja, kann auch total wichtig sein. Also gerade, wir haben 4 Söhne. Und vielleicht ist das jetzt ein bisschen ein Tabu, mit dem ich breche, aber meine Stimme manchmal zu erheben, um eine klare Grenze zu ziehen, empfinde ich als wichtig. Nicht im ersten Schritt, aber wenn wiederholte Male meine Grenze, ich werde jetzt gleich auf, das ist eine schöne Überleitung eigentlich zum Thema bedürfnisorientierte Erziehung, wollte ich auch gleich drauf kommen. Wenn meine Grenze nicht eingehalten, respektiert wird, hat das eine Konsequenz zur Folge, nämlich, dass ich auch wütend sein darf. Und wenn ich in dieser Wut auch meine Stimme erhebe, dann finde ich das auch okay. Es ist nachvollziehbar. Ich finde es wichtig, dass man auch mit den Kindern drüber spricht, was lässt dann eigentlich laut werden. Also wir haben schon oft auch über das Thema Respekt gesprochen, kommen wir gleich drauf. Aber ich möchte nur noch mal sagen, es gibt eine dysfunktionale Wut, die aus alten Mustern entspringt. Und es gibt eine funktionale Wut, die ich bewusst auch einsetze, die total kontrolliert ist, wo ich nicht irgendwie rumbrülle und komplett durchdrehe, sondern die ich einsetze, um Klarheit und Grenzen zu ziehen, um für mich einzustehen. Ich glaube, das ist auch eine der wichtigsten Funktionen von einer gesunden Wut, für sich einstehen zu können, Grenzen zu ziehen, klarzustellen, richtig zu stellen. Und das führt uns auf das dritte Learning, nämlich bedürfnisorientierte Erziehung. Und das wichtigste Learning ist, dass bedürfnisorientierte Erziehung keine Einbahnstraße ist, sondern bedürfnisorientierte Erziehung bedeutet, dass die Bedürfnisse des Kindes und meine Bedürfnisse miteinander verhandelt werden, in Balance treten, nebeneinander wachsen, miteinander sich fügen dürfen. Also genauso wie wir in Partnerschaft über Gleichberechtigung sprechen, bin ich auch mit meinen Kindern gleichberechtigt. Ich habe mich entschieden, ich möchte Kinder haben. Also zählen deren Bedürfnisse erstmal genauso viel wie meine. Und dann ist es Verhandlungssache, wie man diese Bedürfnisse erfüllt. Wobei man natürlich berücksichtigen muss, dass Kinder keine wirklichen Verhandlungspartner sind in den ersten Jahren. Wobei vielleicht auch schon, weil wenn sie schreien, haben sie eine relativ gute Verhandlungsstrategie. Aber worum es mir geht, ist, ich finde, in der öffentlichen Debatte kommt es mir oft so vor, dass bedürfnisorientierte Erziehung bedeutet, die Bedürfnisse des Kindes immer großgeschrieben, unterstrichen, zu erfüllen. Und vielleicht, ich kenne Familien mit einem Kind, wo das wirklich auch so oder ähnlich gehandhabt wird. Ja, wo wir hatten schon Szenen auf dem Spielplatz, wo mich ein Kind gehauen hat, irgendwie ein 4-jähriges, 5-jähriges Kind. Und das mehrmals passiert ist und die Mama immer gesagt hat, ja, das will jetzt Aufmerksamkeit. Also das finde ich absurd. Ja, also mehrmals Verhalten zu dulden, keine Konsequenzen zu ziehen, finde ich keine bedürfnisorientierte Erziehung. Bedürfnisorientierte Erziehung ist für mich, nehmen wir das Beispiel, ein fünfjähriges Kind kommt und haut mich mit einer Schippe auf dem Spielplatz. Wenn es zum zweiten Mal passiert, also eine bestimmte Absicht auch dahinter steckt, zu sagen, okay, A, das ist nicht okay, hat die Mama in dem Fall auch gemacht, aber B, was ist die Konsequenz davon? Also wenn wir über Grenzen sprechen, im Sinne von, das ist nicht okay, dann müssen wir auch über Grenzen und Konsequenzen sprechen. Und so ist es in Partnerschaft ja auch. Also ich finde, ganz viel, was wir mit Kindern haben, haben wir in Partnerschaft auch. Ich stelle Bedingungen oder ich habe Vereinbarungen und wenn die nicht eingehalten werden, muss das irgendwelche Konsequenzen haben. Und ich finde es hier super wichtig, zwischen Konsequenzen und Strafen zu unterscheiden. Ich weiß nicht, bei welchem Learning ich bin. Ich glaube, ich bin Nummer 4. Also im Rahmen der bedürfnisorientierten Erziehung ist für mich eines der wichtigsten Learning wirklich zwischen Konsequenzen und Strafen zu unterscheiden. Strafen kommen für mich aus absoluter Dysfunktionalität. Wenn ich irgendwelche Vorwürfe in mir trage, Projektionen, Muster, alte Emotionen, werde ich irgendwie bestrafen. Das ist ein absolutes No-Go in Kindererziehung, wenn man überhaupt Kindererziehung als Wort benutzen möchte. Ich habe gerade kein besseres. Was für mich super wichtig ist allerdings, ist Konsequenzen. Zu lernen, die Welt funktioniert in Kausalitäten, Dinge haben Konsequenzen. Wenn ich etwas tue, hat das Konsequenzen. Das Wichtige für mich ist, ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist zwischen Konsequenz und Strafe, dass das Verhalten und die Konsequenz logisch zusammenhängen. Ich gebe euch ein Beispiel. Also, ne, Kind mit der Schippe. Eine Konsequenz, und es gibt verschiedene Konsequenzen, die man so in verschiedenen Stufen ziehen kann. Man kann da zum Beispiel sich woanders hinsetzen, wenn es nochmal passiert, weiter weg, dann kann man halt nicht mehr Zeit miteinander verbringen. Oder die äußerste Konsequenz ist, man verlässt den Spielplatz. Und dafür ist es noch nicht mal dann als Elternteil erforderlich, wütend zu werden, sondern man kann einfach sagen, wenn das nochmal passiert, müssen wir nach Hause gehen. Und das ist dann auch Ausdruck von Liebe, die Emotion des Kindes im Zweifel auszuhalten, was dann wütend sein wird, weil es möchte den Spielplatz nicht verlassen. Aber ihm auch beizubringen, dass man konsequent ist. Und da ist es super wichtig, sein Wort zu halten, wenn ich Konsequenzen ankündige, die auch durchzuziehen. Sonst lernt das Kind, dass die Konsequenzen letztlich inkonsequent sind. Ich gebe euch ein anderes Beispiel. Eine Aufgabe unserer großen beiden Jungs ist, die Spülmaschine und das Geschirr zu machen. Sprich, Spülmaschine einräumen, Tisch abräumen, Tisch decken, dreckige Spülmaschine einräumen und wieder ausräumen. Und da hatten wir schon verschiedene schöne Konfliktsituationen, an denen wir alle viel lernen durften. Und ich möchte euch da ein Beispiel geben, kam so dieses, wir haben eine klare Aufteilung, wer wann pro Tag das macht. Okay, wurde nicht gemacht. Was ist davon die Konsequenz? Wir haben nur begrenzt viel Geschirr. Also das ist ja auch ein kreativer Prozess. Ja? Also wichtiges Learning als Vater oder als Elternteil für mich, kreativ dabei zu sein, was sind eigentlich direkte Konsequenzen von einer Verhaltensweise? Sprich, Geschirrspülmaschine ist nicht eingeräumt. Das Zeug ist nicht sauber. Wir hatten in dem Fall zu wenig Gabeln, zu wenig Teller. Das heißt, die Konsequenz ist, ich habe denen einfach dreckige Teller hingestellt. Dann hatten sie die Wahl, möchten sie die jetzt mit der Hand abwaschen oder möchten sie von dreckigen Tellern leben. Ich wusste, gerade unser Ältester ist sehr penibel und möchte immer von sehr sauberem Geschirr und sehr sauberen Gabeln essen. Und das hat dann also zur Konsequenz, wenn er sauberes Zeug haben will, er muss es früher in die Geschirrspülmaschine räumen. Und ich weiß nicht jetzt, wie du über diese Konsequenz denkst, ob du das jetzt zu streng findest oder angemessen oder ob du lachst. Auf jeden Fall funktioniert das bei uns. Am Beispiel Geschirrspüle. Aber ich möchte euch da noch einen anderen Hack geben. Und zwar ist das mein Service Level Agreement. Für mich besteht eine Beziehung immer daraus zu geben und zu nehmen. Und das ist in Freundschaft so, das ist in der Partnerschaft so, ist aber auch mit Kindern so. Gerade hier als Großfamilie ist es so, jeder muss irgendwie einen Beitrag leisten. Natürlich, der Kleinste ist 4, der Beitrag ist begrenzt, was er machen kann. Aber gerade auch die Älteren mit 10 und 12 müssen auch etwas geben, damit das hier als Großfamilie funktionieren kann. Und eine Konsequenz für mich ist auch, wenn meine Bedürfnisse, Vereinbarungen nicht eingehalten werden, zu sagen, okay, Das sage ich dann nicht nebenbei, sondern ich sage dann meistens, okay, kommen bitte alle an den Tisch, wir müssen was besprechen. Dann setzen sich alle an den Tisch und dann sage ich, sag Folgendes. Bitte nehmt jetzt wahr, ich habe euch dreimal um etwas gebeten, es ist nicht eingehalten worden. Das heißt, ihr gebt mir nicht, was ich brauche, also werde ich mein Service-Level reduzieren. So, die wissen schon mittlerweile, was ich damit meine. Mein Service-Level ist relativ hoch. Das heißt, wenn ich morgens aufstehe, dann gerade am Wochenende zum Beispiel, dann fange ich an, Pfannkuchen zu backen oder ein aufwendiges Frühstück zu kochen. Wenn ich die Brotboxen mache, dann ist da dann irgendwie getrocknete Mango drin. Oder ich mache den morgens ein Sandwich mit Salat und ein bisschen Ketchup und einem Ei drin und vielleicht Bacon. Oder ich kaufe noch Trauben, die ich reinmache. So irgendwelche Leckereien, wo ich weiß, das schmeckt denen. Wenn ich mein Service-Level reduziere, dann gibt es nur einen relativ einfachen Haferbrei. Und es gibt dann in der Brotbox auf einmal nur diese trockenen Cracker, die sie eigentlich auch nicht so gerne mögen, aber die für mich voll die Zeitersparnis sind. Und ich spiele dann auch, die Jungs spielen zum Beispiel wahnsinnig gern Basketball mit mir, da habe ich dann auch nicht so Lust zu. Das heißt, ich gebe weniger in die Beziehung mit meinen Kindern rein. Was doof ist, weil mir macht das eigentlich Spaß, aber wenn sie nicht bereit sind, den Anteil zu geben, den sie können, bin ich auch nicht mehr bereit, den zu geben, den ich geben kann. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber wieso ist das eine Konsequenz? Klingt eher wie eine Strafe. Für mich hängt es unmittelbar zusammen, weil für mich, wenn ich Dinge x-mal wiederholen muss, wenn Vereinbarungen nicht eingehalten werden, ist das wahnsinnig anstrengend für mich. Ist zusätzlicher Energieaufwand. Diese Energie habe ich dann nicht mehr zur Verfügung, um Brotboxen zu machen, Basketball zu spielen, abends eine Geschichte vorzulesen, weil es ein kritischer Punkt, ne? Weil ins Bett gehen, das wird dann immer schneller Strafe. Aber das heißt, es steht nicht mehr genug Energie zur Verfügung, um mein Service-Level für die Kids aufrechtzuerhalten. So, das ist ein wichtiges Learning für mich als Vater. Bedürfnisorientierte Erziehung, Gleichberechtigung von Bedürfnissen von Elternteil und Kind, Konsequenz und versus Strafe. Und das habe ich gerade noch überlegt, ne? Das Gegenteil von Strafe ist ja Belohnung. Weiß ich gar nicht, ob wir damit so besonders viel arbeiten. Ich habe mal irgendwo gelesen, es ist genauso dysfunktional wie Strafe, weil man dann Kinder darauf konditioniert, etwas zu tun, wenn sie belohnt werden. Ich merke das gerade bei unserem Drittgeborenen. Der hilft einfach wahnsinnig gerne mit, wenn ich jetzt anfange, dem etwas zu geben, damit er hilft, das ist eigentlich kontraproduktiv. Taschengeld ist auch ein super Beispiel. Wir haben erst in diesem Jahr Taschengeld eingeführt, weil wir bis dahin hatten wir es immer so, dass die Kinder Geld bekommen haben, wenn sie Dinge getan haben, die über ihr Aufgabenbereich hinausgehen. Was weiß ich, hier, letztes Jahr haben die hier Brennnesseln gesammelt. Da gab es pro Eimer Brennnesseln 5 Euro, da habe ich Brennnesseljauch draus gemacht. Das war super. Oder hier Unkraut aus den ganzen Fugen rausziehen. Oder lauter solche Aufgaben, die nicht zu ihrem Aufgabenbereich gehören, womit sie sich was dazu verdienen können. Weil mir war es wichtig, dass sie lernen, Geld wird nicht verschenkt, sondern Geld bekommt man, weil man etwas tut. Dann hatten wir die Situation, dass irgendwann keinen Bock mehr hatten, irgendwas dafür zu tun. Haben lieber gespielt und Tanja hat gesagt, naja, aber ihr ist schon wichtig, dass sie den Umgang mit Geld lernen. Dann haben sie Taschengeld bekommen. Dann hatten wir das Problem, dass die immer Dinge kaputt gemacht haben. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn die mutwillig Dinge kaputt machen, dann ist ja eigentlich die Konsequenz, dass sie die ersetzen müssen. Das hat dann dazu geführt, dass sie auch wieder längere Zeit kein Taschengeld bekommen haben, weil sie dann die Dinge, die sie kaputt gemacht haben, wieder bezahlen mussten. Womit sie sich auch tatsächlich irgendwie abgefunden haben. Also es war okay, ihnen ist Geld einfach nicht so wichtig. Aber haben wir auch gesagt, ist auch nicht optimal, weil wir möchten ja schon, dass sie lernen, mit Geld umzugehen. Aber das ist vielleicht ein eigenes Thema. Okay, ich merke jetzt, ich könnte wahrscheinlich 2 Stunden über das Thema Papa sein sprechen. Ich werde jetzt nochmal die wichtigsten Punkte, die ich hier vorbereitet habe, rausnehmen und dann möchte ich gerne noch auf eure Fragen, die ihr gestellt habt, eingehen. Einen wichtigen Punkt will ich noch trösten. Oh nee, ein anderer wichtiger, spielt damit rein. Einen anderen wichtigen Punkt oder kurz zum Trösten, weil ich es auch finde ich auch spannend. Das hat sich bei mir über die Jahre auch so verändert. Ich finde, das ist die höchste Kunst für mich, wenn sich ein Kind wehtut, es einfach in den Arm zu nehmen und zu halten. Gar nicht, man merkt ja schnell, ob sich das wirklich wehgetan hat oder was los ist, gar nicht in dieses, was ist passiert, oh Mann, jetzt, ich habe dir doch gesagt, du sollst nicht, oder ungeduldig zu werden, sondern einfach nur 100% da zu sein, zu trösten, in den Arm zu nehmen und in dieses Kind reinzuatmen. Das war auch ein Lernprozess, Da bin ich großzügig mit mir, weil das natürlich auch Dinge in einem triggert, wenn das Kind sich wehtut, weil man dann irgendwie denkt, ah, man will das vermeiden, hat man selber als Elternfehler gemacht, dann gibt man dem Kind die Schuld, weil das vielleicht irgendwas nicht eingehalten hat, was man eh vorher gesagt hat. All das wegzulassen und nur ins Trösten zu kommen, war auch ein Prozess. Möchte ich auch an der Stelle einfach mal sagen, weil es auch so, spricht man da selten drüber. Und es führt mich auf einen Punkt, ich glaube, ich bin bei Learning 5, zu akzeptieren oder anzuerkennen, dass es unterschiedlich ist, ob Tanja oft Zeit mit den Kindern verbringt oder ich. Heißt, ich habe das oder wir haben das beobachtet, dass zum Beispiel die Kinder, wenn sie mit Tanja Zeit verbringen, also manchmal bin ich, wir arbeiten schon seit Ewigkeiten zu Hause, das heißt, man kriegt mit, wenn die Kinder zu Hause sind, ich arbeite oder Tanja arbeitet, ein anderes mit den Kindern, kriegt man natürlich irgendwie mit, wie geht der Partner eigentlich mit den Kindern um. Und Tanja und ich hatten wirklich, glaube ich, noch nie Uneinigkeit über das Thema Kindererziehung, wie wir mit den Kindern sind. Wir sind da immer sehr im Vertrauen und in Dankbarkeit, wie der Partner es macht. Es gab aber mal einen Punkt, der hat zu Diskussionen geführt oder zu Konflikt geführt, den möchte ich hier gern teilen. Und zwar, mir ist aufgefallen, dass die Kinder bei Tanja viel emotionaler sind als bei mir. Sprich, die jammern mehr, die quengeln mehr, die weinen mehr, die sind wütender, die sind manchmal auch so unfreundlicher. Und es gab eine Zeit, wo ich gedacht, warum ist Tanja da nicht konsequenter? Warum konsequenter in meinem väterlichen Denk-Kinder-Lebssystem? Bis ich verstehen konnte und nicht nur verstehen, sondern auch Dankbarkeit dafür hatte, dass Tanja diesen Raum für Emotionalität bewusst, unbewusst ermöglicht. Anzuerkennen, dass in ihrem Raum, in Tanjas Raum, mehr Raum für Emotionalität ist als in meinem. Und das ist nichts, keine bewusste Entscheidung, die ich treffe, weil ich das total begrüße, wenn Kinder emotional sind, alle Gefühle ausleben, wenn irgendwas Beschissenes in der Schule passiert ist, dass man die Wut auslebt und sei es auch im ersten Schritt mal wütend auf die Eltern ist. Dazu sind Eltern auch einfach mal da, müssen die aushalten können. Und festzustellen, dass Tanja, egal wie gleichberechtigt wir sind, egal wie sehr ich mich auch mit meinen Emotionen beschäftige als Mann, egal wie wichtig ich das auch finde, dass trotzdem Tanjas Raum mit den Kindern emotionaler ist als meiner. Und aber, dass auch mein Raum mit den Kindern andere Vorteile bringt. Das heißt, ich finde es für Kinder total wichtig zu lernen, emotional zu sein, Gefühle auszudrücken, Gefühle zu erleben. Ich finde es aber auch für Kinder genauso wichtig, Gefühle zu regulieren. Also im Hinblick auf das Thema Konsequenzen. Ja, manchmal auch zu lernen, bitte verstehe mich jetzt nicht falsch an der Stelle, aber manchmal zu sagen, dieses Gefühl, was du jetzt ausleben willst, ist nicht unbedingt erforderlich. Und natürlich ist das hier ein bisschen dünnes Eis, zu sagen, dieses Gefühl ist erlaubt und dieses Gefühl ist nicht erlaubt. Aber eine Situation, wenn ein Kind anfängt, auch mit Emotionen zu erpressen oder zu manipulieren, zu testen, ob es etwas erreichen kann, indem es ein bestimmtes Gefühl hat, dazu sagen, nein. So, das werde ich wahrscheinlich früher machen oder da bin ich wahrscheinlich klarer oder setze schneller eine Grenze als Tanja. Das heißt, mein väterliches System, das ist ein bisschen stereotypisch, aber so erlebe ich das, führt oft zu so einer Körperlichkeit oder zu so einem vielleicht auch Funktionieren, was ich gar nicht unbedingt schlimm finde, weil in unserer Welt geht es ja auch manchmal darum, bestimmte Dinge zu bekommen, die man haben will und dafür Dinge zu tun, die erforderlich sind. Also so eine Kausalitätenwelt, wenn dann. Und ich finde dieses Wenn dann manchmal nicht schlimm. Also ich habe das in der bedürfnisorientierten Kindererziehung bei, ich weiß nicht wem, gehört, dass diese Wenn dann Formulierungen so schlimm sind. Ich kann das auch nachvollziehen, finde aber trotzdem, dass in unserer Welt ganz vieles, was man haben will, abhängig ist von Bedingungen, die zu erfüllen sind. Und ein Beispiel dazu beim Sport. Wenn ich besser werden will, muss ich etwas dafür tun. Ich hatte schon öfter die Szenen mit unseren Kindern, dass sie dann nicht zum Training wollten beispielsweise, Basketballtraining. Du hast dir aber ein Ziel gesetzt, du wolltest bei dem ersten Turnier da mitspielen. Wenn du da mitspielen willst, musst du zum Training gehen. Oh ja, dann geht so eine Emotionalität los. Ich will aber nicht, ich bin müde, mein Fuß tut weh. Und sagen, nee, und du hast dann ein Wort gegeben, Du hast gesagt, du bist Teil dieser Mannschaft. Du hast gesagt, du möchtest zum Turnier. Also halt dein Wort, sei größer als die Gefühle, die du hast und erreiche dein Ziel. Das ist vielleicht ein schönes Beispiel, um klarzumachen, es gibt eine Emotionalität, die ist einfach wichtig zu erleben und wahrzunehmen. Und es gibt eine Emotionalität, wo es manchmal wichtiger ist, die zu regulieren und zu sagen, ich bin nicht meine Gefühle, ich habe Gefühle und ich bin das Bewusstsein dahinter und ich entscheide, das ist mir wichtig, ich nehme das Gefühl wahr und ich reguliere es und gehe zum Training, unterstütze meine Mannschaft und gehe zum Turnier. Das heißt, dieses Learning zu sehen, Tanja öffnet einen emotionalen Raum, der super wichtig ist, und ich ermögliche einen anderen Raum, der ich gerade nicht weiß, wie ich den nennen soll. Und beides ist gleichermaßen wichtig für Kinder. Sowohl die Emotionen zu regulieren, als auch sie einfach mal auszuführen. Beides ist wichtig. Und für das eine stehe ich, für das andere steht immer Tanja. Und das ist ja schön, dass man sich da als Team ergänzt. Okay, ich merke jetzt, ich könnte wahrscheinlich 2 Stunden über das Thema Papa sein sprechen. Ich werde jetzt nochmal die wichtigsten Punkte, die ich hier vorbereitet habe, rausnehmen und dann möchte ich gerne noch auf eure Fragen, die ihr gestellt habt, eingehen. Einen wichtigen Punkt will ich noch trösten. Oh nee, ein anderer wichtiger, spielt damit rein. Einen anderen wichtigen Punkt oder kurz zum Trösten, weil ich es auch, finde ich auch spannend. Das hat sich bei mir über die Jahre auch so verändert. Ich finde, das ist die höchste Kunst für mich, wenn sich ein Kind wehtut, es einfach in den Arm zu nehmen und zu halten. Gar nicht, man merkt ja schnell, ob sich das wirklich wehgetan hat oder was los ist, gar nicht in dieses, was ist passiert, oh Mann, jetzt, ich habe dir doch gesagt, du sollst nicht, oder ungeduldig zu werden, sondern einfach nur 100% da zu sein, zu trösten, in den Arm zu nehmen und in dieses Kind reinzuatmen. Das war auch ein Lernprozess. Da bin ich großzügig mit mir, weil das natürlich auch Dinge in einem triggert, wenn das Kind sich wehtut, weil man dann irgendwie denkt, ah, man will das vermeiden, hat man selber als Elternfehler gemacht, dann gibt man dem Kind die Schuld, weil das vielleicht irgendwas nicht eingehalten hat, was man eh vorher gesagt hat. All das wegzulassen und nur ins Trösten zu kommen, war auch ein Prozess. Möchte ich auch an der Stelle einfach mal sagen, weil es auch so, spricht man da selten drüber. Und es führt mich auf einen Punkt, ich glaube, ich bin bei Learning 5, zu akzeptieren oder anzuerkennen, dass es unterschiedlich ist, ob Tanja oft Zeit mit den Kindern verbringt oder ich. Heißt, ich habe das oder wir haben das beobachtet, dass zum Beispiel die Kinder, wenn sie mit Tanja Zeit verbringen, also manchmal bin ich, wir arbeiten schon seit Ewigkeiten zu Hause, das heißt, man kriegt mit, wenn die Kinder zu Hause sind, ich arbeite oder Tanja arbeitet, ein anderes mit den Kindern, kriegt man natürlich irgendwie mit, wie geht der Partner eigentlich mit den Kindern um. Und Tanja und ich hatten wirklich, glaube ich, noch nie Uneinigkeit über das Thema Kindererziehung, wie wir mit den Kindern sind. Wir sind da immer sehr im Vertrauen und in Dankbarkeit, wie der Partner es macht. Es gab aber mal einen Punkt, der hat zu Diskussionen geführt oder zu Konflikt geführt, den möchte ich hier gern teilen. Und zwar, mir ist aufgefallen, dass die Kinder bei Tanja viel emotionaler sind als bei mir. Sprich, die jammern mehr, die quengeln mehr, die weinen mehr, die sind wütender, die sind manchmal auch so unfreundlicher. Und es gab eine Zeit, wo ich gedacht, warum ist Tanja da nicht konsequenter? Warum konsequenter in meinem väterlichen Denk-Kinder-Lebssystem? Bis ich verstehen konnte und nicht nur verstehen, sondern auch Dankbarkeit dafür hatte, dass Tanja diesen Raum für Emotionalität bewusst, unbewusst ermöglicht. Anzuerkennen, dass in ihrem Raum, in Tanjas Raum, mehr Raum für Emotionalität ist als in meinem. Und das ist nichts, keine bewusste Entscheidung, die ich treffe, weil ich das total begrüße, wenn Kinder emotional sind, alle Gefühle ausleben, wenn irgendwas Beschissenes in der Schule passiert ist, dass man die Wut auslebt und sei es auch im ersten Schritt mal wütend auf die Eltern ist. Dazu sind Eltern auch einfach mal da, müssen die aushalten können. Und festzustellen, dass Tanja, egal wie gleichberechtigt wir sind, egal wie sehr ich mich auch mit meinen Emotionen beschäftige als Mann, egal wie wichtig ich das auch finde, dass trotzdem Tanjas Raum mit den Kindern emotionaler ist als meiner. Und aber, dass auch mein Raum mit den Kindern andere Vorteile bringt. Das heißt, ich finde es für Kinder total wichtig zu lernen, emotional zu sein, Gefühle auszudrücken, Gefühle zu erleben. Ich finde es aber auch für Kinder genauso wichtig, Gefühle zu regulieren. Also im Hinblick auf das Thema Konsequenzen. Ja, manchmal auch zu lernen, bitte versteh mich jetzt nicht falsch an der Stelle, aber manchmal zu sagen, dieses Gefühl, was du jetzt ausleben willst, ist nicht unbedingt erforderlich. Und natürlich ist das hier ein bisschen dünnes Eis, zu sagen, dieses Gefühl ist erlaubt und dieses Gefühl ist nicht erlaubt. Aber eine Situation, wenn ein Kind anfängt, auch mit Emotionen zu erpressen oder zu manipulieren, zu testen, ob es etwas erreichen kann, indem es ein bestimmtes Gefühl hat, dazu sagen, nein. So, das werde ich wahrscheinlich früher machen oder da bin ich wahrscheinlich klarer oder setze schneller eine Grenze als Tanja. Das heißt, mein väterliches System, das ist ein bisschen stereotypisch, aber so erlebe ich das, führt oft zu so einer Körperlichkeit oder zu so einem vielleicht auch Funktionieren, was ich gar nicht unbedingt schlimm finde, weil in unserer Welt geht es ja auch manchmal darum, bestimmte Dinge zu bekommen, die man haben will und dafür Dinge zu tun, die erforderlich sind. Also so eine Kausalitätenwelt, wenn dann. Und ich finde dieses wenn dann manchmal nicht schlimm. Also ich habe das in der bedürfnisorientierten Kinderziehung bei, ich weiß nicht wem, gehört, dass diese wenn dann Formulierungen so schlimm sind. Ich kann das auch nachvollziehen, finde aber trotzdem, dass in unserer Welt ganz vieles, was man haben will, abhängig ist von Bedingungen, die zu erfüllen sind. Und ein Beispiel dazu beim Sport. Wenn ich besser werden will, muss ich etwas dafür tun. Ich hatte schon öfter die Szenen mit unseren Kindern, dass sie dann nicht zum Training wollten beispielsweise, Basketballtraining. Du hast dir aber ein Ziel gesetzt, du wolltest bei dem ersten Turnier da mitspielen. Wenn du da mitspielen willst, musst du zum Training gehen. Oh ja, dann geht so eine Emotionalität los. Ich will aber nicht, ich bin müde, mein Fuß tut weh. Und du hast dann ein Wort gegeben. Du hast gesagt, du bist Teil dieser Mannschaft. Du hast gesagt, du möchtest zum Turnier. Also halt dein Wort, sei größer als die Gefühle, die du hast und erreiche dein Ziel. Das ist vielleicht ein schönes Beispiel, um klarzumachen, es gibt eine Emotionalität, die ist einfach wichtig zu erleben und wahrzunehmen. Und es gibt eine Emotionalität, wo es manchmal wichtig ist, die zu regulieren und zu sagen, ich bin nicht meine Gefühle, ich habe Gefühle und ich bin das Bewusstsein dahinter. Und ich entscheide, das ist mir wichtig, ich nehme das Gefühl wahr und ich reguliere es und gehe zum Training, unterstütze meine Mannschaft und gehe zum Turnier. Das heißt, dieses Learning zu sehen, Tanja öffnet einen emotionalen Raum, der super wichtig ist und ich ermögliche einen anderen Raum, der ich gerade nicht weiß, wie ich den nennen soll. Und beides ist gleichermaßen wichtig für Kinder. Sowohl die Emotionen zu regulieren, als auch sie einfach mal auszuführen. Beides ist wichtig. Und für das eine stehe ich, für das andere steht immer Tanja. Und das ist ja schön, dass man sich da als Team ergänzt. Okay, dann haben wir noch ein paar Fragen bekommen. Ich habe auf Instagram mal gefragt, was eure Fragen dazu sind. Eine Frage nach der Kuschelzeit, finde ich spannend. Die Kinder kuscheln mit uns beiden gleich viel oder gleich wenig? Manchmal habe ich das Gefühl, die brauchen Kuscheln, aber sie fordern es nicht ein und wollen es nicht. Und manchmal gelingt uns das auch zu sagen, komm her zum Kuscheln. Meistens haben sie aber keine Lust. Wir hatten letztens eine lustige Situation, wo unser Zweitgeborener, der jetzt 10 ist, der hat gesagt, so, und heute schläfst du mal einfach bei deinen Eltern im Bett. Hat er schon lange nicht mehr gemacht. Und wir haben dann gelacht, er hat gelacht und er hat es dann gemacht. Und das war voll schön. Und das heißt, ich weiß nicht, ob das unterschiedlich ist bei Jungs und Mädchen, so wie ich es erlebe schon. Jungs fordern das wenig ein, also zumindest unser 6-Jähriger jetzt, da wird es deutlich weniger, unser 4-Jähriger noch total. Aber auch unser 12-Jähriger, der kommt mal zum Kuscheln. Aber für mich als Vater, gerade wenn die älter werden, ich finde es voll wichtig, diese Umarmung und Zärtlichkeiten auch weiterhin auszuüben, ihm zu streicheln, wenn er neben einem steht. Diese Kuschelzeit ist weniger geworden. Ich glaube, da lebt man ganz viel über Erfahrungen und Körperlichkeit aus. Ich habe immer schon viel natürlich mit denen gekämpft. Bin aber auch zärtlich, also ich streichel die beim Rücken, auch gerade wenn Sommer ist, dass man so einen Arm liegt und dann streichelt man die sanft und so. Also ich lebe beides aus. Das Kämpfen fordern die mehr ein und in dem Kämpfen steckt dann eine totale Nähe, eine totale Intimität, eine Körperlichkeit, die total wichtig ist. Und mit meinen Söhnen ich auch viel über Erfahrung lebe und das habe ich aber auch das Gefühl, ist in meinen männlichen Freundschaften auch so, dass unter Männerfreunden ganz viel über gemeinsame Erfahrungen läuft, weil es irgendwie leichter ist, da vielleicht Nähe zu spüren als über Gespräche. Andererseits, ich mich mit meinen Söhnen auch einfach wahnsinnig gerne und wahnsinnig viel über alles Mögliche unterhalte und ich auch immer feststelle, dass man auch mit Kindern schon sehr reflektierte Dialoge haben kann, kindabhängig, aber ich glaube ab 6 oder 7 haben wir schon sehr reflektierte, verantwortungsvolle Gespräche mit denen gehabt, die auch immer zur Nähe führten. Eine andere Frage, die ich bekommen habe, ist so die Frage nach, bin ich ein guter Vater? Und die Frage danach, eine andere schöne Frage, die ich bekommen habe, war, wie gelingt es dir wirklich, dich auf das Spiel der Kinder einzulassen? Und da merke ich tatsächlich, das hat sich auch über die Zeit total verändert. Ich habe immer wahnsinnig viel, wahnsinnig gerne mit den Kindern gespielt. Aber ich habe auch immer Dinge gespielt, die ich gerne gemacht habe. Also auch da zur bedürfnisorientierten Erziehung. Wir haben Dinge gefunden, die wir beide gerne machen. Und ich bin da sehr, sehr kreativ. Es gibt Spiele, die ich mir ausdenke. Es gibt, ich habe auch früher wahnsinnig mit den Fangen gespielt und Sandkasten gebaut. Und jetzt dann weiß man, kann mit denen ja schon ganz viel machen. Es gibt so Apps, wo man so super coole, selbstgebaute Spiele machen kann. Wir haben so zum Beispiel so einen Tennisball, Tischtennisball, den man über den Tisch, jeder sitzt auf einer Seite, dann pustet man sich dann so entgegen wie so ein Tischtennis-Pusteball. Also es gibt ganz viele Spiele, wo ich einfach selber dann zum Kind werde, was mir wahnsinnig viel Spaß macht. Und es gibt auch Spiele, die ich nicht so gerne spiele. Klassiker als Rollenspiele. Mache ich nicht so gerne. Fordern die Kinder aber auch dann von mir nicht ein. Und es gibt ja genug Spiele, die ich gerne mache. Und die Frage aber auch von der Followerin war, ihr Mann hätte so ein schlechtes Gewissen, dass er nicht 100% bei den Kindern ist. Und da habe ich auch total Empathie für, weil, also wenn das immer so ist, sich auch natürlich die Frage zu stellen, wo ist man dann in dem Moment? Und natürlich kennt das jeder, gerade wenn man irgendwie in so einem Wechselmodell ist mit Arbeiten, also Care-Arbeit und Erwerbsarbeit, dass man mit dem Kopf nicht bei der Sache ist. Das wird es immer geben, es wird einem nie gelingen, immer nur 100% in dem Moment zu sein, wo man ist. Also da zu sein, wo die Füße sind. Aber wenn der Anteil der Zeit sehr hoch ist, wo man mit der Aufmerksamkeit nicht da ist, wo die Füße sind, wirklich zu gucken, wie kann man das Stresslevel reduzieren? Also mit was ist man beschäftigt? Natürlich kann einen das auch auf die Muster führen, wenn man über sich glaubt, ich bin nicht gut genug, warum auch immer, dass man so einer Möhre hinterher rennt, dann wird man immer abgelenkt sein. Ja, es gilt letztlich über jedes Muster. Also jedes Muster, was du hast, führt dazu, dass du nicht im Moment bist, sondern dass du abgelenkt bist. Dass du nicht bei deinem Gegenüber bist, sondern bei dir bist. In dem Moment, wo ich ein Muster habe von ich bin nicht liebenswert, dann bin ich nicht bei meinem Partner, wenn dem mal was erzählt, sondern ich bin dabei zu interpretieren, ob das, was mein Partner tut, das, was er sagt, mein Glaubenssatz von ich bin nicht liebenswert bestätigt oder ob er mir bestätigt, ich bin liebenswert. Das heißt, ich bin nicht bei meinem Partner. Also das heißt, diese begrenzten Glaubenssätze werden dich immer davon abhalten, in Beziehung zu gehen, egal ob das mit deinen Kindern ist oder ob das mit deinem Partner ist. Das heißt immer, das ist das Learning, glaube ich, von Nummer 1, was ich heute geteilt habe, wenn einem sowas auffällt, sich mit den eigenen Mustern zu beschäftigen, zu gucken, was ist da dahinter? Und ich finde das auch total spielerisch, sich diese Frage zu stellen. Und es gibt ja einfach leider viele Männer, die sich diesem Thema nicht widmen möchten und Angst davor haben, weil es ungewiss ist, weil sie fürchten, es führt zu Distanz, zu Trennung, sie sind nicht gut genug, um den Dialog zu führen, was auch immer. Ich möchte da immer gerne ermutigen, mach das wie so eine Detektivarbeit, macht total Spaß. Ich habe auch noch keinen Mann erlebt, der nicht über seine Gefühle sprechen kann. Es ist ja noch was anderes, Gefühle auszusprechen oder zu erleben. Insofern, do it. Und da auch einfach großzügig zu sein mit sich als Vater. Man gibt sein Bestes und wahrzunehmen, dass man nicht 100% da ist, ist ja auch schon eine mega wichtige Erkenntnis, auch sich zu überprüfen, wie oft oder wie lange hängt man am Handy und wozu eigentlich. Ich glaube, das habe ich auch so viel natürlich beobachtet, ne? Eltern mit Handy, mit den Kids, das ich meine, habe ich natürlich auch selber schon gemacht, vor allem mit der Herausforderung, dass ich das Handy natürlich auch beruflich nutze. Und da aber auch zu gucken, einen bewussten Handyumgang zu leben. Und das wird einem nicht immer gelingen. Aber da reflektiert darüber zu sein, wo eine Grenze liegt, was gesund ist, was ungesund ist, wie sehr es einen ablenkt, wozu man am Telefon ist. So, weil jedes Verhalten, ja, also man in bestimmten Grenzen, aber auch Handykonsum kann eine Sucht sein. Viel arbeiten kann eine Sucht sein. Viel People-Pleasing kann eine Sucht sein. Das heißt, immer wenn es in so eine Sucht geht, im Sinne von das, was ich eigentlich gerade machen möchte, nämlich präsent bei meinen Kindern sein, kann ich nicht machen, weil ich irgendwas anderes machen muss. Am Handy sein muss, Bedürfnisse von anderen Menschen befriedigen muss, über etwas nachdenken muss, das heißt, irgendein Suchtverhalten lebe, dann lohnt es sich immer nachzugucken, was will ich hier gerade kompensieren? Wozu dient diese Sucht eigentlich? Das ist eine Sinnfrage zu stellen. Okay. Soweit, so gut erstmal. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Inspirationen mitgeben, ein paar Learnings mitgeben, die dir als Vater oder als Elternteil weiterhelfen. Ich habe noch so viele Punkte auf der Liste, dass man wahrscheinlich noch 3 Podcast-Folgen darüber machen könnte. Wenn du Fragen hast, Ideen hast, Themen hast, dann schreib uns gerne, kommentier gerne in unsere Podcast-Shownotes da rein. Bei Spotify geht das, da kannst du auch Fragen reinschreiben. Abonniere gerne unseren Podcast, schenk uns 5 Sterne, damit dieser Podcast mehr Menschen erreicht. Teile ihn, empfehle ihn. Es freut uns sehr, wenn wir damit den Podcast einfach mehr Menschen erreichen, weil wir finden, Beziehungen sind das wichtigste Thema, dem man sich so stellen kann. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich danke dir dafür, dass du dir zu dem Thema Beziehung Gedanken machst und freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. In diesem Sinne, einen schönen Tag, eine schöne Nacht. Alles Liebe.